Unser Gott im Himmel, wir danken dir für diesen Abend und für die versammelten Geschwister. Und wenn es dir gefällt, diese Bibelarbeit auch zum Segen zu setzen online, dann sind wir dir dankbar dafür. Danke, dass wir immer mit dir in Verbindung sind und sein können. Und wir bitten, dass du uns jetzt segnest und dass die Wahrheiten, von denen wir gerade gesungen haben, sei guten Mutes und seid getrost, wirklich bei uns Anklang finden werden, auch in den kommenden Tagen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber du weißt es. Und die Menschen in der Bibel hatten auch Probleme, zu denen du gesagt hast, oder andere Menschen anderen Menschen gesagt haben, seid getrost. Ja. Es ist in solchen Situationen, wo wir diese Worte und deine Nähe brauchen. Und deshalb bitten wir auch in dieser Stunde, dass du bei uns bist. Wir können getrost sein, dass das der Fall ist. Im Namen Jesu. Amen. Seid getrost. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Nun, letztes Mal haben wir die Geschichte gesehen, wo der Herr Jesus Christus die Brote teilte und 5000 Männer haben davon gegessen und bestimmt auch andere Menschen haben sie auch bekommen. Dann aber hat der Herr Jesus verordnet, dass seine Jünger in ein Boot steigen und sie haben sich verabredet, sie würden sich treffen an einem gewissen Ort. Aber es fiel ihnen schwer, ans Ziel anzukommen, zumindest vorerst. Dann war es aber auf einmal sehr leicht. Der Herr Jesus Christus ging beten und er sah sie, ob mit einem geistlichen, übernatürlichen Auge oder Blick oder ob er sie wirklich von der Höhe sehen konnte. Ich habe nachgelesen, ich meine in der Bibel, und festgestellt, die Rede ist von dem Wind, nicht von einem Sturm. Also war es nicht unbedingt bewölkt. Kann sein, dass er sie von dort aus sehen konnte. Aber auf jeden Fall kamen sie nur langsam voran. Und dann ging der Herr auf Wasser. Und sie hatten so etwas noch nie gesehen. Sie sollten es dann gleich zweimal sehen. Denn Petrus fragte in dem Matthäusevangelium, Herr, wenn du es bist, bitte mich zu dir auf dem Wasser zu kommen. Und der Herr sagte, komm. Und er ging dann zu ihm hin. Und es hört sich nicht an, als würde er schlagartig abgesunken sein, sondern er fing an, ins Wasser hinein zu sinken, zu versinken. Also nicht unters Wasser, aber der Herr sagte, warum warst du so furchtsam oder warum bist du so kleingläubig? Nun, heute Abend möchte ich aber diese Verse oder diese Worte auslegen oder nicht auslegen, aber sie in anderen Stellen in der Bibel finden. Lasst uns Markus 6 aufschlagen. Markus 6. Wir lesen nur ab Vers 48, vielleicht bis zum Ende des Kapitels, aber wir werden uns konzentrieren auf die Verse 50 bis 52. Ich fange bei Vers 48 an. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache, ich habe letzte Woche gesagt, das war etwa 3 in der Früh bei der römischen Rechnung, die gebraucht wird in diesem Evangelium. Um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und sie schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und ich lasse die letzten Verse für ein anderes Mal. Da kamen sie aber sehr schnell ans Ufer. Diese Worte seid oder sei, je nachdem, guten Mutes, kommen ein paar Mal im Neuen Testament vor. Und ich will, dass wir sie uns anschauen. Lasst uns mit Matthäus anfangen. Jedes Mal, wenn wir in einem neuen Buch sind, werdet ihr das gelb hintermalt sehen. Und die Worte sei getrost oder seid getrost habe ich dann auch rot in roter Schrift. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, Matthäus 9, Vers 2, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ein Gelähmter liegt auf einer Liegematte. Die Geschichte hatten wir auch am Anfang des Markus-Evangeliums. Wir haben diese Geschichte schon betrachtet. Freunde trugen ihn auf der Matte hin zu Jesus. Sei getrost, mein Sohn, sagte der Herr Jesus. Nun, was erwartete dieser, der auf der Matte lag, also auf der Barre, auf diesem Tragebett? Hatte er vielleicht mit seiner Situation abgefunden? Nicht unbedingt. Aber machten ihm seine Sünden vielleicht mehr zu schaffen als seine Behinderung? Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt es uns nicht. Dann können wir vielleicht fragen, war er enttäuscht, als der Herr sagte, sei guten Mutes und vergab ihm die Sünden? Ich denke nicht. Wir sehen da keine solche Reaktion. Ich denke schon, dass er entlastet war, dass er froh darüber war, dass Jesus ihm die Sünden vergeben hat. Vielleicht hat er sofort gemerkt, dass sein Gewissen erleichtert war. So ähnlich wie die Frau, die wir auch in dieser Bibelarbeit sehen werden, die 12 Jahre lang einen Blutfluss hatte. Sie merkte in sich eine Änderung. Vielleicht merkte er auch eine geistliche Änderung. Und während die Pharisäer und die Schriftgelehrten darüber diskutierten mit Jesus, ob das gehe, denke ich, hat er vielleicht das genossen, was er erlebt hatte, die Sündenvergebung. Wer weiß, vielleicht hatte er nicht trockene Augen. Vielleicht hat er aus Dankbarkeit dem Herrn nur gedankt. Also, war er dankbar? War er erleichtert? Und die Heilung war für ihn das i-Tüpfelchen? Er hatte das, was wirklich zählte. Denn sobald ein Mensch stirbt, also ein seliger Mensch, wird er befreit von diesen sündhaften Lasten, sündigen Lasten, die man hat. Ich weiß nicht inwiefern, aber ich weiß, dass der Herr Jesus Christus sagte, es wäre besser, mit einem Auge in den Himmel zu gehen, als mit zwei ins Verderben. Oder mit nur einer Hand. Ich will ja nicht sagen, dass die Menschen, deren Körper verstümmelt wurden, es weiterhin so sind im Himmel. Wobei in seinem verherrlichten Leib der Herr Jesus Christus die Nägelzeichen hatte und sie erkannten ihn im Brotbrechen. Vielleicht haben sie dann diese gesehen. Aber wir wissen, der Himmel wird ein guter, schöner Ort sein. Und dieser Mensch hat vielleicht doch genossen, was die Sündenvergebung, meine ich. Aber der Herr sagte ihm, sei getrost, und das Nächste, was er tat, war, ihm die Sünden zu vergeben und nicht ihn zu heilen. Die Heilung kam dann nach der Sündenvergebung und nachdem der Herr Jesus Christus sich zumindest eine kurze Zeit mit den Gelehrten auseinandersetzten, die das ihm übel nahmen, dass er so etwas behaupten würde. Und dann hat er den Mann geheilt, um zu beweisen, ich kann auch Sünden vergeben. Das sieht man nicht mit unseren Augen. Also sagte der Herr, dann gebe ich euch etwas, was ihr doch sehen könnt. Und das soll ein Beweis sein, dass ich die Sünden vergeben kann. Also getrost. Getrost wegen der Sündenvergebung. Getrost, weil Gott imstande ist, einen Menschen zu heilen. Ja, Stichwort Heilung. Gehen wir dann zu dieser anderen Geschichte über. In Matthäus 14, 27. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und das ist die Frau, die ich gerade erwähnt habe. Diese Frau kommt auch in Markus 5, in den Versen 25 bis 34 vor. Warum hat der Herr Jesus Christus zu ihr gesagt, sei getrost? Es war wieder eine Situation, wo ein Mensch Bange hatte, ein Mensch eine schwierige Situation, eine Notlage hatte, ein Problem, und der Herr sagte, sei getrost. Das sagt er nicht meistens, wenn es nicht so etwas gibt. Und sie hatte vielleicht Bange, dass sie ihn nicht würde erreichen können. Er war bedrängt von der Volksmenge. Sie dachte sich, wenn ich ihn nur erreichen kann, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren kann, von dem wir heute Abend gesungen haben, so werde ich geheilt. Aber kann man das? Kann man ihn erreichen? Es gab Situationen, wo der Herr Jesus Christus, um etwas Abstand zu schaffen, in ein Boot gestiegen war und von dort aus zu den Menschen geredet hat. Sie glaubte doch an ihn. Es war nicht eine Frage, kann er das? Sie glaubte wirklich daran und der Herr Jesus Christus hat das auch unter Beweis gestellt. Denn er hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und ich denke, diese Rettung in der Situation war Rettung von dem Blutfluss, nicht geistliche Rettung, obwohl das auch möglich ist. Aber ich denke, Matthäus hat gesagt, dass sie sogar zitterte. Also als der Herr Jesus Christus merkte, er sagte sogar, denn seine Jünger sagten ihm, ja, hallo, du bist von allen Seiten gedrängt, was fragst du, wer hat mich berührt. Er sagte, aber jemand hat mich berührt und er meinte damit auf besondere Weise, weil ich merkte, dass Kraft von mir gegangen ist, die Macht zum Heilen. Und er sagte, wer war's? Und er drehte sich um und es heißt, alle haben's geleugnet. Vielleicht wussten sie nicht, um was geht es hier. Vielleicht hörten sie das mit der Heilung oder mit der Kraft, die aus mir gegangen ist. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall, wer hat mich gerührt? Ich bloß nicht. Dann gab es die Frau zu und kam auf ihn zu. Ich glaube, sie hat sich hingeworfen und hat vor allen kundgemacht, was die Situation war. Und dass sie auch gemerkt hatte, dass in ihr die Heilung schon geschehen war. Vielleicht zitterte sie, weil sie Angst hatte, der Herr würde diese Heilung rückgängig machen oder sie hatte es unerbeten bekommen, ohne um Erlaubnis zu bitten. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es in dem Moment ihr wichtig war, dass die anderen von ihrer Situation wussten. Es war nicht, was sagt man, Lampenfieber. Das nicht. Übrigens, wenn jemand Notizen schreibt, die Unreinheit, also die Frau war eigentlich unrein und ich denke, in 3. Mose 15, 25 heißt es, dass wer sie auch anrührt, wird unrein, muss sich waschen und ist unrein bis zum Abend. Aber auf jeden Fall die Stelle 3. Mose 15, 25. Und hier war die Frau mitten in der Menge und wenn sie ihn erreichen kann, dann kam sie bestimmt in Kontakt mit anderen Menschen. Und sie wurden verunreinigt, ohne dass sie es wussten. Also jetzt haben wir zwei Menschen gehabt, den auf der Liege und diese Frau in der Menschenmenge. Und zu beiden dieser Personen hat der Herr gesagt, sei getrost. Und dann in Matthäus haben wir noch eine Stelle und das ist 14,27. Und das ist dieselbe Situation in Markus, von der wir gelesen haben, Markus 6, um Vers 50, 51 herum. Jesus redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Nur in Matthäus gehen diese Worte der Tat voraus, dass Petrus auf dem Wasser ging. Inwiefern sollten sie getrost sein? Sie hatten Angst vor dem vermeintlichen Gespenst. Wie ich letzte Woche gesagt habe, das würde wahrscheinlich ein Geist sein, also eine Person ohne Körper. Was sie darunter verstanden, also sie konnten sich nicht vorstellen, dass ein Körper, ein Mensch mit Körper auf Wasser gehen kann. Es war nicht so sehr, dass sie vor dem Sturm Angst hatten. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Situation davon lesen, dass sie Angst hatten vor dem Wetter. Sie waren erfahrene Fischer. Sie hatten schon manche Nächte durchgemacht. Sie hatten schon starken Wind erlebt. Es war eine ganz andere Situation als die Situation, wo der Herr Jesus Christus einschlief in dem Boot. Zwar war ihr Rudern durch den Wind beschwerlich, doch fürchteten sie in diesem Moment nicht um ihr Leben, zumindest nicht anhand von dem Wind. Wenn, dann vielleicht anhand von diesem Ungewissen, von diesem Jesus, den sie sehen und ich denke erkennen, aber nicht für möglich halten können, dass es wirklich er sein kann. Okay, das waren die Stellen in dem Matthäusevangelium. Dann hatten wir das, was wir gelesen haben in Markus 6,50. Dazu werde ich nichts mehr sagen. Zumindest nicht in diesem Augenblick. Und wir springen dann zu der nächsten Stelle in dem Markus-Evangelium. Das ist Kapitel 10, Vers 49. Und hier haben wir die Situation, Moment, das decke ich jetzt auf. In diesem einzigen Fall im Neuen Testament stehen die Worte, sei getrost, in Verbindung mit der Aussage anderer Menschen und nicht mit der Aussage des Herrn Jesus. Natürlich war das etwas, was die Menschen oft gesagt haben. Aber von allen diesen Stellen, die wir heute Abend sehen, ist es nur in der einen Stelle, dieser Stelle, wo es von anderen Menschen als Jesus gesagt wurde. Die Geschichte heben wir auf ein anderes Mal auf. Denn wir arbeiten uns durch das Markus-Evangelium Stück für Stück. Aber ich möchte trotzdem dazu sagen, der Zustand dessen war seine Blindheit. Herr Jesus Christus war in Jericho hineingelaufen. Lukas 19, glaube ich, ist das. Und ich denke, an demselben Tag ist er dann, es gibt zwei Jerichos. Es gibt das historische, also das alte, und dann wurde diese Stadt nahe bei der alten Stadt gebaut. Und es heißt dann, dass er auch immer noch in Jericho war, als er den Blinden gesehen hat. Und vielleicht war es dann, dass er Angst hatte, dass der Herr Jesus Christus bald aus der Stadt geht oder an ihn schon vorbeigelaufen ist, ohne ihn zu heilen. Und er sah seine einzige Chance verschwinden. Ja gut, kein Wortspiel meinte ich, aber sehen in dem Sinn. Auch kommt dazu die Tatsache, dass die Menschen ihm strengstens gesagt hatten, er sollte schweigen. Er schrie, Sohn Davids. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Menschen ihm deshalb gesagt, er soll schweigen. Sohn Davids, das war ein Begriff für den Messias. Das würde bedeuten, er erwartete, dass der Herr Jesus Christus der versprochene König ist. Und sie haben ihm gesagt, schweige, und er rief noch einmal mit denselben Worten, oder fast denselben. Das erste Mal, glaube ich, hieß es Jesus Sohn Davids, und das nächste Mal Sohn Davids. Aber zweimal hat er laut gesagt, Sohn Davids. Und wenn jemand schreit, reagieren manche Leute sowieso, hey, sei still, hey, halt's Maul und solche Dinge. Also das passiert heutzutage auch. Darf ich das nicht sagen? Ihr seid wach. Jedenfalls, als Jesus ihn rief, also Jesus stand still, hielt an und rief ihn, und dieselben Menschen angeblich, also offensichtlich, dieselben Menschen, die gerade gesagt hatten, sei still, sagten auf einmal, sei guten Mutes, er ruft dich. Und in diesem Fall haben wir einen Mensch, der hat Probleme, er hat ein Problem. Entweder verliert er den Herrn Jesus Christus, ohne dass er zuerst geheilt wird, oder die Tatsache, dass die Menschen ihn daran verhindern und ihm nicht helfen, natürlich seine Blindheit. Und dann sagen sie ihm, sei guten Mutes, er ruft dich. Und ich möchte jetzt betonen, in allen diesen Situationen, sei guten Mutes, ich bin es. Oder bei der Frau, sei guten Mutes, du bist geheilt worden und du bleibst geheilt und dein Glaube hat dich gerettet. Und dann, was war die andere Situation? Aber auf jeden Fall, hier haben wir einen Blinden. Sei guten Mutes, er. Und das ist bezogen auf Jesus. Sei guten Mutes, die Antwort ist immer, du kannst guten Mutes sein, denn Jesus. Irgendetwas mit Jesus. Irgendetwas mit Gott. Und auch in unserer Situation, hast du Probleme? Sei guten Mutes, Jesus ist da. Die Antwort, die Lösung auf dieses Problem, was auch immer sei, ist Jesus. Sei guten Mutes, er. Und jetzt gehen wir zum dritten Evangelium über, Lukas. Lukas 8, Vers 48. Er aber sprach zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Das ist jetzt auch dieselbe Situation mit der Frau, die wir vor dem Blinden auch gesehen haben. 12 Jahre lang mit dem Blutfluss, konnte nicht im Tempel anbeten, nicht einmal in dem Frauenbereich. Jesus sagt, ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging, Als nun die Frau sah, dass sie nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk. Und Jesus sagte, sei getrost. Okay, wir gehen jetzt zu dem Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet. Er spricht mit seinen Jüngern, zu seinen 11 Jüngern. Judas ist mittlerweile zu den Priestern oder wem auch immer gegangen, um den Herrn Jesus zu verraten. Und am Ende von Kapitel 14, Johannes 14, heißt es, lasst uns gehen. Und sie standen auf und sie verließen das Obergemach. Und in am Ende von Kapitel 17, nach diesem hohenpriesterlichen Gebet von dem Herrn Jesus Christus, heißt es, und sie gingen über den Kidronbach. Also zwischen dem Obergemach und dieses Überqueren des Baches in Richtung Ölberg hat der Herr Jesus Christus Kapitel 15 und 16 zu den Jüngern gesagt und hat dann auch vor ihren Ohren, so dass sie es hören konnten, dieses Gebet in Johannes 17 auch gesprochen. Nur damit ihr versteht, wann es passiert ist. Dies ist also das Ende der Worte, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, als sie das Obergemach verlassen haben. 17 ist das Gebet und es ist jetzt am Ende von 16. Vielleicht habt ihr eure Bibeln aufgeschlagen. Ich hoffe, dass ihr euch nicht so sehr auf die PowerPoints verlasst, dass ihr euch nicht vertraut macht mit eurer Bibel. Ja, Johannes 16, 33, das ist der absolut letzte Vers vor dem hohepriesterlichen Gebet. Und er sagte, ich lese jetzt die Verse 31 bis 33. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet. Was ist dies, habe ich zu euch geredet? Vielleicht meinte er die ganze Lehre in Kapitel 14 bis 16. Die Lehre von dem Tröster, dem Heiligen Geist. Das kann es sein. Damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dieses Wort Bedrängnis ist ein Hinweis darauf, dass es vielleicht gemeint ist, nicht nur, dass sie den Heiligen Geist bekommen würden, sondern dass sie Bedrängnis oder Trübsal, Verfolgung haben würden. In Johannes 15, in den Versen 18 bis 21, sagte der Herr voraus, sie haben mich gehasst und sie werden euch hassen. Nehmen wir uns die Zeit dafür. Johannes 15, 18 bis 21, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Wobei das Wort argwöhnisch in Klammern steht. Und ja, während wir das noch aufhaben, schauen wir uns in dem nächsten Kapitel Vers 4 und Vers 6 an. Johannes 16, 4. Ich aber habe euch dies gesagt, ähnlich wie ich habe dies zu euch geredet. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Und Vers 6, sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. dass er weggeht, dass sie verfolgt sein werden. Das sind mögliche Erklärungen. Und dann, was sagt er in Vers 33? Seid getrost. In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Bedrängnis von und in der Welt. Bedrängnis kommt auch in Vers 21 vor. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst. Es ist das Wort für Einengung, Philipsis, TH, L-I-P-S-I-S. Also als Amerikaner kann ich sagen, Philipsis. Ich weiß nicht, vielleicht würden die Deutschen sagen Clipsis oder Slipsis. Happy Birthday, also Slipsis. Aber mit TH, mit Theta. Theta, vergebt mir bitte. Wie Paulus gesagt hat, verzeiht mir eine Torheit, wenn es nur eine wäre. Okay, er sagte, ich habe die Welt überwunden. Da könnte man vielleicht denken, oh, du hast es schon? Aber wenn ihr Johannes 17, Vers 4 anschaut, in seinem hohepriesterlichen Gebet, da sagt er, und das war Stunden, bevor er am Kreuz starb, ich habe dich verherrlicht, er spricht zu seinem Vater im Himmel, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Also, natürlich musste er noch ans Kreuz gehen, aber aus seiner Sicht war sein Lauf vollendet. Am Kreuz sagte er, es ist vollbracht, Tetelestai. Hier sagte er, ich habe das Werk vollendet. Zwar war er noch nicht ans Kreuz gegangen, aber ich habe die Welt überwunden. Die Welt ist nicht nur eine Erdkugel. In der Bibel hat dieses Wort Welt mehrere Bedeutungen. Es steht an manchen Stellen für die Menschheit in ihrer Einstellung gegen Gott. Die Menschen als Gegner Gottes. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, Psalm 2. Und das tun sie hier und das tun sie auch in allen Zeiten der Weltgeschichte. In der Bedrängnis, in deiner Trübsal, in deiner Angst, in deiner Verfolgung ist die Antwort aber Jesus. Seid getrost, Jesus. Jesus hat die Welt überwunden. Und durch ihn sind auch wir mehr als Überwinder. Die letzten Verse in Römer 8, die Verse 36 bis 39, da sind wir mehr als Überwinder. Da überwinden wir, wie heißt es, weit. Und in der Offenbarung, in den Sendschreiben heißt es immer wieder, wer überwindet? Wer überwindet? Wer sind die Überwinder? Die Überwinder sind die Christen. Und wenn es schon Christen waren, dann die Christen, die gehorsam leben. Jetzt sind wir in der Apostelgeschichte. Und ich lese euch die Stelle vor, Apostelgeschichte 23, Vers 11. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu Paulus, zu ihm, und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Und die Vorgeschichte ist Apostelgeschichte 21, Vers 10. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Und er sagte, der diesen Gürtel trägt, der wird in die Hände der Heiden ausgeliefert werden durch die Juden in Jerusalem. Das war derselbe Agabus, der in Kapitel 11, Vers 28 die Hungersnot in Jerusalem oder in der ganzen Welt vorausgesagt hat. Infolge dieser Aussage von den Propheten haben die Leute, die als erste Christen hießen in Antioch, eine Spende gesammelt und durch Paulus und so weiter an die Ältesten nach Judäa geschickt. Nicht Jerusalem, aber da steht Judäa. Denn die Christen waren schon zerstreut wegen der Verfolgung. Nun, Paulus hatte sich entschieden, wenn möglich, das Pfingstfest in Jerusalem zu feiern, obwohl die Geschwister ihn davon abbringen wollten. Und das kann man in 21,4 und 21,12 lesen. In beiden, da steht, er sollte nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und Vers 12, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber er ist trotzdem hin. Und sie sagten, okay, möge der Wille des Herrn geschehen. Aber in Jerusalem angekommen, wurde er festgenommen nach der prophetischen Aussage von Agabus. Das lesen wir in Kapitel 21, Vers 30. Und in dem Gewahrsam der Römer behalten. Der römische Befehlshaber stellte Paulus dem Hohen Rat am nächsten Tag vor. Als aber Paulus in Gefahr war, von den Parteiungen der Juden zerrissen zu werden, wurde Paulus durch die Soldaten aus ihrer Mitte herausgeführt und in die Kaserne gebracht. Und wir lesen dann, wie ich vorhin gelesen habe, Apostelgeschichte 23, Vers 11, aber in der folgenden Nacht trat wer? Es heißt nicht ein Engel des Herrn. Trat der Herr zu ihm und sprach, sei getröst, Paulus. Was ist die Situation? Sie ist Paulus Bedrängnis durch die Juden und, wie es später herausstellen wird, durch die Römer auch. Aber die Antwort ist, sei getrost. Jesus ist ihm erschienen. In diesem Fall hat Jesus einen Plan. Er hat immer einen Plan, aber Jesus hat einen Plan. Wie du in Jerusalem von mir gerade Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch demnächst in Rom Zeugnis ablegen. Wer wurde dann schon von einem Engelbesuch, ganz zu schweigen von dem Herrn selbst? Die allerwenigsten. Aber dies war kein Engel, dies war der Herr Jesus. Was muss das für ein Trost gewesen sein? Nicht nur vom Herrn höchstpersönlich besucht zu werden, sondern auch von ihm solche Worte des Trostes zu hören. Du darfst für mich weiterhin Zeugnis ablegen. Na, für manche wäre das kein Trost, ob bloß nicht. Aber es ist ein wiederkehrendes Thema bei dem Paulus, das Zeugnis geben. Ich lese nur kurz vor. Apostelgeschichte 9, Verse 15 und 16. Zuerst wurde es von Ananias in Bezug auf Paulus gesagt. Dies ist ein auserwähltes Gefäß, um mein Name vor diese und jenen zu tragen. Dann Apostelgeschichte 13, 47. Da steht es, okay, die Juden widersetzten sich dem Wort Gottes und Paulus sagte, die Juden sollten ein Licht sein an die Heiden. Wir sollten ein Licht sein an die Heiden. Und er sprach von sich, er war jüdisch. Und er sagt, okay, Juden, wenn ihr nicht bereit seid, das Evangelium anzunehmen, dann kehren wir uns von euch ab hin zu den Heiden. Und die Heiden haben sich gefreut. In Apostelgeschichte 22 sagt Paulus als Zeugnis, der Herr sagte mir, du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn, für den Herrn sein. Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Und auch in Apostelgeschichte 26, in den Versen 16 bis 23. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und das ist eine lange Stelle, ich werde es nicht völlig lesen. Da haben wir, glaube ich, ja, die letzte Stelle, wo es heißt, sei getrost. Und ich denke, auch wenn das eine einfache Bibelarbeit war, es hatte einen Punkt, einen Hauptpunkt. Der Herr spricht zu uns, sei getrost. Und der Grund, warum wir Trost haben können und getrost sein können, ist, er ist da und er wirkt. Und was auch immer uns begegnen wird oder ja, wem auch immer und was auch immer wir begegnen werden, seid nicht aufgelöst und fallt nicht aus allen Wolken. Es gerät nicht alles aus den Fugen. Seid getrost. Und dann steht auch, fürchtet euch nicht, aber Hauptsache hier, ich bin's. Jesus ist der Ich Bin, ob das gemeint war oder nicht. Ich bin es, ich bin da. Er ist da, er wirkt, er ruft dich. Es ist wunderbar zu wissen. Einen besseren Grund zum Trost gibt es, glaube ich, nicht, als die Nähe des Herrn.